Sie haben mir das Thema gestellt, der Einfluss der postmodernen Erlebnisgesellschaft auf die Gemeinde Jesu. Ich möchte diesen Vortrag in drei Punkten unterteilen. Erstens referiere ich über die moderne Erlebnisgesellschaft. Zweitens über den Einfluss dieser Gesellschaft auf die evangelikale Gemeinde. Und drittens möchte ich versuchen, das Ganze zu beurteilen und zu bewerten unter einem dritten Punkt: Christus, Wirklichkeit und Erlebnis. Zunächst also zu Punkt 1, die Erlebnisgesellschaft. Dieser Begriff Erlebnisgesellschaft wurde durch eine bahnbrechende Studie eines Bamberger Soziologen in Deutschland bekannt, der 1992 ein Buch schrieb mit dem Titel Die Erlebnisgesellschaft und der Titel Kultursoziologie der Gegenwart. In dieser monumentalen Studie von Gerhard Schulze beschreibt er die Veränderungen in der westlichen Gesellschaft durch den sogenannten Erlebnismarkt. Er beschreibt darin, dass die Einstellung des Menschen sich in der Moderne zum Leben und zu den Gütern sich erheblich verändert hat in den vergangenen Jahren. Gerhard Schulze sieht die Sucht nach Erlebnissen als ein besonderes Charakteristikum unserer Zeit heute, der sogenannten postmodernen Gesellschaft. Erlebnisse sind für ihn innengeleitete, subjektive Eindrücke. Es sind innere Gefühls- und Gemütslagen, wie zum Beispiel schön, spannend, interessant, gemütlich, lecker. Erlebnisgesellschaft ist also eine breite Gesellschaftsströmung, die geprägt ist heute durch unstillbare Sehnsucht nach dem persönlichen Wohlbefinden, dem persönlichen Glück. Die Erlebnisgesellschaft ist nur verstehbar in einer Wohlstandsgesellschaft, einer Überflussgesellschaft und einer Freizeitgesellschaft, so Schulze. Ausgangspunkt dieser Beobachtung ist die sicherlich unleugbare Tendenz des modernen Menschen, um jeden Preis ein schönes, ein interessantes, ein angenehmes und ein faszinierendes Leben führen zu wollen, und zwar sofort. Leben heißt in unserer Zeit nicht mehr leben, sondern erleben. Es ist nicht mehr Arbeit, Mühe, Leiden, Sparsamkeit, Entbehrung und Pflichtbewusstsein, die die Lebensinhalte prägen, sondern Genuss, Zerstreuung, persönliches Glück, ein gutes Gefühl und die sogenannte Innenorientierung des Menschen. Die Selbstentfaltungswerte stehen heute im Vordergrund und haben die Werte des Pflichtbewusstseins abgelöst. Es geht heute nicht mehr um das Produkt an sich, sondern es geht um das Gefühl des Wohlbefindens, die das Produkt beim Käufer auslöst. Diese sogenannte Erlebnisgesellschaft ist nun insbesondere bei Menschen bis zum etwa 40. Lebensjahr zu beobachten. Sie zeigt sich heute überall und ich möchte Ihnen nun eine ganze Reihe mal von Beispielen geben, mehr oder weniger wild herausgegriffen aus dem bunten Markt der Moderne. Zum Beispiel haben wir in Deutschland in den letzten 10 Jahren eine interessante Zunahme von sogenannten Vergnügungsparks zu verzeichnen für die ganze Familie. Die sogenannten Centerparks sind im Kommen. Es sind Erlebnisparks, wo man den ganzen Tag über mit seinen Kindern viele Erlebnisse machen kann. Auch die Kinos haben sich in Deutschland verändert. In den nächsten 2 Jahren wird zum Beispiel in meiner Heimatstadt in Gießen ein neues Kino gebaut, und zwar ein riesengroßes mit 2000 Sitzplätzen. Aber es ist mehr als ein Kino, denn gleichzeitig haben sie noch im Kino selbst eine ganze Reihe von Läden, von Cafés, von Vergnügungsshops, von Spielhallen, in denen sie im Grunde genommen den ganzen Tag verbringen können. Auch unsere Badezimmer haben sich verändert. Sie sind zu Schönheitsstudios geworden. Auch das Ausdruck einer Erlebnisgesellschaft. Unsere Autos haben sich verändert. In den 80er Jahren waren besonders die Geländewagen im Kommen. Sie hatten so große, verchromte Stoßstangen, dass man mit diesen bequem Nashörner jagen konnte. Es gab nur keine Nashörner in Deutschland. Die Schwimmbäder haben sich verändert. Vielleicht haben Sie das auch schon gemerkt. Es sind nämlich sogenannte Erlebnisbäder geworden. Samt Wasserrutsche, Whirlpool und Snackbar. Der Urlaub hat sich verändert. Er ist nämlich mittlerweile zu einer Vergnügungsreise geworden. Aus der alten Butterfahrt wird heute die Erlebnisfahrt. Discjockeys bestimmen heute die Szene. Animateure ist vielleicht der Beruf aller Berufe. Freizeitpädagogen und Entertainer sind in. Die Designer bestimmen heute das Marketing. Einige konkrete Beispiele. Und ich hoffe, dass Sie sich dabei auch im richtigen Sinne etwas amüsieren können. Im richtigen Sinne. Noch vor 30 Jahren reinigte sich der normale Mitteleuropäer ausschließlich mit Wasser und Seife. Heute jedoch stehen ihm zur Körperreinigung und Pflege eine Flut von Mittelchen zur Verfügung. Ganze Ladenketten leben ja von diesem Geschäft, die Drogerien. Für jeden Körperbereich gibt es Spezialitäten. Von Kopf bis Fuß wird jeder Quadratmillimeter speziell gepflegt. Hunderte von Shampoos, Festigern, Lotions, Duschgels, Deos, Parfums, Badezusätze, Schminkutensilien und Rasierwässerchen. Unsere Ablagen biegen sich unter der Last der Pflegesachen. Und nun kommt's. Der eigentliche Wert dieser Dinge liegt nicht in ihrer Effizienz. Darüber ließe sich nämlich trefflich streiten. Sondern das Wichtigste an diesen Dingen ist die Vermittlung des eigenen Wohlbefindens. Ich rieche gut und ich fühle mich wohl. Nochmal, über die Nützlichkeit lässt sich trefflich streiten. Die Hauptsache ist, ich fühle mich wohl in meiner Haut, wie es so schön heißt. In Oberhausen wurde im vergangenen Jahr das größte Kaufcenter Europas eingeweiht, samt Erlebnispark. Das Motto dieses Centerparks oder dieses Einkaufszentrums lautete, das Einkaufen, Zitat, soll für Sie ein Erlebnis werden, das Sie nie wieder vergessen. Nun, ich bin bisher noch nicht da gewesen. Ich weiß nicht, ob die Parkgebühren vielleicht so hoch sind, dass man das nicht vergisst. Aber Sie verstehen, was ich meine. Neuerdings werden auch große Ausstellungen und Messen als sogenannte Event-Ausstellungen konzipiert. Der englische Begriff für Erlebnis heißt Event. Das heißt, Ware zum Anfassen ist geplant. Auf der Cebit Home, der privaten Computermesse, gab es drei verschiedene Eintrittskarten zu kaufen. Erstens das normale Tagesticket für die Ausstellung. Zweitens ein sogenanntes Event-Ticket für die zusätzlichen Entertainment-Hallen. Und drittens ein sogenanntes Super-Event-Ticket für die begleitenden Super-Konzerte mit DJ Bobo und der Kelly-Family samt Cyber Dance Night. Man fragt sich, was hat das alles mit Computern zu tun? Nichts. Damit der Einzelhandel an Kunden, die sowieso schon alles besitzen, etwas verkaufen kann, wird das Einkaufen umfunktioniert zum Erlebnis. Erlebnis ist übrigens eine ideale Ware. Sie braucht nämlich keinen Platz im Regal. Sie spielt sich nämlich im Inneren des Kunden ab. Es gibt in der Regel auch keine Reklamationen von Erlebnissen. Ein anderes Beispiel. Auch die modernen Tankstellen haben sich verändert. Haben Sie das schon gemerkt? Der Weg zur Kasse gleicht einem Hindernisparcours voller Reizüberflutung. Ist ja nett, dass Sie schon vorher lernen. Wer es schafft, ohne Mickey-Maus-Heft, Magnum, heißer Hexe und frischen Brötchen bis zur Kasse vorzudringen, gilt heute schon als ein asketischer Mönch. Gerade neulich flatterte mir eine Werbebroschüre ins Haus. Überschrift: Hier macht die frische Station. Abgebildet waren lecker Brezel, frische Croissants und Brötchen. Untertitel: Wir backen mehrmals täglich, auch sonntags. Aber Sie wissen schon, Absender war nicht unser geliebter Bäcker von nebenan, sondern die neue Esso-Tankstelle von der Ecke. Das Tanken, ein wenig gefühlsmäßiger Vorgang, wird doch noch zum Erlebnis. Die Erlebnistankstelle ist unser größter Genuss. Und übrigens machen die Tankstellen heute schon viermal mehr Umsatz mit ihrem Shop als mit dem Benzin. Gleiches droht uns die Post an. Die Postämter haben sich verändert und legen ihr altes institutionelles Image ab. In der Posthalle von morgen gibt es vorne rechts wieder den Bäcker, dann den Zeitungskiosk und den Schnellimbiss, dann den Ansichtskartenständer, eine Vitrine mit Devotionalien der Post, Reiseangebote und so weiter, dann der sogenannte Postshop mit allem, was man so braucht, Kartons, Kleber, Schnüre, Schere, Ordner, Briefmarken, Poster der Kelly Family. Am Ende dann wieder der gute alte Postschalter. Der Vorgang des Kaufens ist das Entscheidende, nicht mehr die Ware an sich. Man fragt sich, was hat das alles mit Post zu tun? Egal, nicht fragen, einfach kaufen und erleben. Erlebnisse überall. In Berlin gibt es, verzeihen Sie mir den Ausdruck, eine Gaststätte zum Klo. Hier sitzen die Gäste nicht auf Stühlen, sondern auf Klobrillen. Was für ein irrer Event, fragt man sich. Das hat uns doch gerade noch gefehlt. Also ich freue mich ja auch, dass Sie so gut mitmachen heute Abend. Dennoch, das Unternehmen findet seine Gäste und ist schon seit Monaten immer wieder ausgebucht. Der Erlebnishunger der Moderne ist riesengroß. Seien es gigantische Schaumpartys in den Discos, vielleicht kennen Sie das. Oder eine künstliche Schneewelt mitten im Sommer auf dem Münchner Flughafen. Oder ein Erlebniskino mit einer riesigen Leinwand. Oder das Bungee-Springen. Oder das Fassadenklettern, wo sich Leute einfach Fassaden hoch und runter laufen. Das Free-Climbing oder House-Running. Der Mensch braucht immer neue, ausgeflipptere Reize, um den sogenannten Event oder den Kick zu erreichen. Das Angebot von Erlebnissen ist riesig und man könnte sicher diese Liste endlos fortführen. Die Moderne bietet dem Menschen eine unüberschaubare Möglichkeit an Erlebnissen und an Entscheidungsprozessen. Wir sind nämlich nicht nur eine Erlebnisgesellschaft, sondern auch eine Entscheidungsgesellschaft. Man hat zum Beispiel heute theoretisch die Auswahl zwischen 10 Milliarden Wahlmöglichkeiten beim Kauf eines BMW. Wenn Sie alle mal, also alle Extras und alle Farben und so weiter multiplizieren, kommen Sie auf 10 Milliarden. Und wir sind heute, und das erkläre ich Ihnen gleich, warum das hier mit Erlebnissen zu tun haben, auch eine Entscheidungsgesellschaft. Wir müssen heute viel mehr entscheiden als früher. Schon nach dem Aufstehen am Morgen öffnen wir den Kleiderschrank und entscheiden. Wir wählen aus. Etwas, was unsere Vorfahren nicht konnten. Die hatten nämlich in der Regel nur zwei verschiedene Kleider im Schrank für sonntags und für den Alltag. Wir müssen dauernd Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, was esse ich heute zum Frühstück? Nutella oder Marmelade? Mit welchem Auto fahre ich heute zur Arbeit? Aber schon die nächste Frage zeigt unser Dilemma. Welchen Beruf wähle ich? Eine Frage, die die Leute vor 100 Jahren gar nicht gestellt haben. Wohin fahre ich in Urlaub? Einmal oder zweimal im Jahr? Welche Zeitung kaufe ich mir? Welches Buch? Welchen Sender schalte ich heute Abend ein? Welche Veranstaltung besuchen wir heute? Wir treffen heute dauernde Entscheidungen. Ja, wir müssen Entscheidungen treffen. Es ist ein Zwang, der auf uns liegt. Manchmal sind es wichtige Entscheidungen, aber meistens sind es unwichtige. Diese Erweiterung der Entscheidungsmöglichkeiten und Wahlmöglichkeiten hat den Menschen jedoch keineswegs glücklicher gemacht. Denn wir leben ja in einem ständigen Entscheidungsdruck, der uns durch die Gesellschaft aufgebürdet wird. wir müssen heute entscheiden, ob wir es wollen oder nicht. Wem ging es nicht auch schon so, dass er vor einem riesigen Regal von identischen Produkten verschiedener Firmen im Kaufhaus stand und resignierte? Erst neulich war es wieder soweit, meine Frau schickte mich einkaufen. Die Katastrophe nahm ihren Lauf. Ich wollte Babynahrung kaufen für unsere kleine Tochter. Das erste Mal. Wie gelähmt stand ich vor der Auslage. 10 verschiedene Firmen priesen ihre Babymilch an. Die gleiche Milch, jedoch in verschiedenen Geschmackssorten. Naturbelassen, mit Bananengeschmack las ich, die Jumbo-Packung, das Sonderangebot. Ich resignierte und ging nach Hause. Die Qual der Wahl. Und warum erzähle ich Ihnen das? Gerhard Schulze schreibt in seinem Buch Die Erlebnisgesellschaft Folgendes. Die Kehrseite dieser Wahlgesellschaft ist die Tatsache, dass je mehr der Mensch Entscheidungen trifft, er sich immer mehr mit sich selbst beschäftigt. Denn Entscheidungsprozesse sind Reflexionsprozesse. Deswegen dürfen wir uns heute nicht wundern, dass der moderne Mensch ein Narzisst geworden ist. So wie die griechische Sage vom Narziss, vom Jüngling, der in sich selbst verliebt war. Die Selbstreflexion des modernen Menschen nimmt rapide Formen an und steigert sich hinein in die Erlebnisgesellschaft. Schulze schreibt, Zitat, wo Erlebnisse zum beherrschenden Thema des Menschen werden, beginnt man unweigerlich, sich vor allem nur noch mit sich selbst zu beschäftigen. Zitat Ende. Entscheidungsprozesse bedingen Reflexionsprozesse. Welches ist denn das beste Produkt? Wer hat denn das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? So grüble ich in mich hinein, ich wäge dauernd ab, verwerfe wieder, bleibe doch bis zum Schluss unsicher, ob es die beste Entscheidung war, die ich getroffen habe. So kreisen wir endlos, endlos in unserer Gesellschaft um uns selbst. Zusätzlich entsteht die Problematik, dass Erlebnisse und Erlebnisgefühle allein im Inneren des Menschen entstehen. Wir sind heute innenorientierte Menschen geworden. Der moderne Mensch denkt viel über sich selbst nach. Ich merke das übrigens auch bei unseren Studenten, wie stark die junge Generation heute eine selbstreflektierende Generation geworden ist. Beschäftigt sehr, sehr viel mit sich selbst, mit ihren Gefühlen, mit ihren Empfindungen, mit ihren Verletzungen, mit ihren Zukunftschancen in der Zukunft und so weiter und so weiter. Wir sind innenorientierte Menschen geworden. Der moderne Mensch denkt viel über sich nach. Äußere Effekte begünstigen nur die inneren Glückserlebnisse. Wie entsteht denn ein schönes Fahrgefühl im Auto? Das wird doch nur sekundär durch das Auto selbst vermittelt. Wichtiger ist meine innere Einstellung zu meinem Auto. Alles wird heute vor die subjektive Grundfrage gestellt, ist es für mich schön? Der Mensch wird hier zum Manager seiner eigenen Subjektivität. Ja, er wird eigentlich zum Manipulator seines Innenlebens. Denn die Freude am Erlebnis muss ich ja selbst herstellen. Wir leben in einer verrückten Zeit. Man muss sich mal vorstellen, vor wenigen Jahrzehnten kämpften die Menschen auch in Mitteleuropa noch gegen Hunger. Wer weiß heute eigentlich noch, was Hunger ist? Ich weiß es nicht. Hauptthema des Lebens war früher das Überleben. In einer Gesellschaft allerdings, in der keiner mehr hungern muss und viele mit 30 schon alles haben, wofür ihre Eltern ein Leben lang schuften mussten, entsteht ein anderes Problembewusstsein. Nicht mehr der alltägliche Kampf ums Überleben steht heute im Mittelpunkt, sondern das Recht auf Vergnügen. Die Hausfrau am Küchenherd fragt heute nicht mehr, werden wir etwa heute etwas zu essen haben? Sie stellt eine andere Frage. Was soll ich denn heute schon wieder kochen? Das ist auch ein Entscheidungsprozess. Wir haben mehr, als wir brauchen. Aus unserer Überflussgesellschaft wird übrigens mittlerweile längst die Überdrussgesellschaft. Erleben wird zur neuen Lebensaufgabe. Der Wandel von der Armuts- zur Wohlstandsgesellschaft brachte ein völlig neues Lebenskonzept mit sich. Aus der außen geleiteten Überlebensorientierung wird die innen geleitete Erlebnisorientierung. Wir wissen heute nicht mehr, was Hunger bedeutet. Aber wir haben ganz andere Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Das sind die Bedürfnisse unserer Seele. Nicht mehr die Versorgung ist unser Problem, sondern die Entsorgung. Genuss ist angesagt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Spaß ist wichtig. In einer neuen Umfrage des Emnet-Institutes unter Jugendlichen im Auftrag der Zeitschrift Focus wurde die Frage gestellt, was ist euch in eurem Leben besonders wichtig? 99% aller Jugendlichen gaben an, der wichtigste Wert in meinem Leben ist der Wert Spaß haben. Warum fahren denn Hunderttausende nach Berlin zur sogenannten Love Parade, um ein Wochenende Techno-Party zu feiern? Das Motto der Techno-Party in Berlin heißt ja nicht mehr Atomkraft, nein, danke, wie vielleicht noch in den 70er Jahren, sondern das Motto heißt jetzt Friede, Freude, Eierkuchen. Es ging nicht um Atomkraft oder Bosnien. Es ging nicht mehr um Mittelstreckenraketen. Es ging einfach darum, Fun zu haben, Spaß zu haben. Die Post muss abgehen. Leichtigkeit ist angesagt. Deswegen bezeichnen sich 43% aller Jugendlichen heute als völlig unpolitisch. Man ist weder rechts noch links, sondern lustig. Deswegen nennt sich auch eine unter vielen, die sogenannten Raver. Raver heißt ja toben. Raven heißt toben, Spaß haben, und so tobt man sich eben aus. Gerd Schulze schreibt weiter in seinem Buch, Zitat, hinter der Erlebnisorientierung der Moderne steht die elementare Suche des Menschen nach Glück. Die Glückssehnsucht ist unstillbar. Wir wollen um alles in der Welt endlich glücklich sein. Und Glück ist mittlerweile ein Grundrecht des Menschen geworden. Das höchste Ziel ist mein persönliches Glück. Und dieses Glück liegt nicht in der Ewigkeit, im Jenseits wie früher. Das dauert mir zu lange. Sondern die Glücksreligion der Moderne ist eine Diesseitsreligion. Wir wollen Glück hier und jetzt. Wir alle sind Hans im Glück. Glück bedeutet, ein Leben nach seinen tiefsten Wünschen und Vorstellungen führen zu können. Und die technische Gesellschaft der Moderne gaukelt uns sogar vor, dass alle unsere Träume realisiert werden können. Unser größter Traum heißt, nichts ist unmöglich. Toyota. Wo Erlebnisse zum obersten Lebensziel werden, reißt beim modernen Menschen nun interessanterweise unweigerlich die Sinnfrage auf. Was macht mich denn eigentlich glücklich, ist die Frage aller Fragen. Menschen, die wie früher nach oben wollen, haben Mittelkrisen. Aber Menschen wie wir, die längst oben angekommen sind, haben Sinnkrisen. Die Sinn- und Orientierungslosigkeit der Erlebnisgesellschaft ist, meine ich, in unseren Tagen heute täglich mit Händen zu greifen. Der Soziologe Peter Berger, wahrscheinlich der Führende in seiner Zunft, hat erst neulich ein interessantes Buch über die Moderne auf den Markt gebracht mit dem tiefsinnigen Titel Sehnsucht nach Sinn. Er beschreibt darin den Schrei einer erlebnisorientierten Gesellschaft nach Sinn in einer Gesellschaft, die keine Sinnangebote mehr hat. Denn heute bemerkt der Erlebnismensch, dass sein Durst nach Erlebnissen nie gelöscht wird und dass Erlebnisse auch enttäuschend sein können. Denn macht mich das Erlebnis wirklich glücklich? Die dauernde Steigerungssucht führt unweigerlich dazu, dass man ein ständiges Sinndefizit mit sich herumträgt. Denn Erlebnisse geben immer nur punktuelle Befriedigung. Nur die paar Minuten, die ich vielleicht am Bungee-Seil hänge und hinterher? Unsicherheit und Angst vor Enttäuschung sind die beiden klassischen Phänomene eines erlebnisorientierten Lebens. Mit einem Ceylon-Urlaub kann man nicht seine Ehe reparieren. Langnese-Eiscreme gibt keinen Lebenssinn. Und Levis-Jeans sind kein Garant für echte Freundschaften. Das merken heute viele Menschen. Ich komme zu Punkt 2. Die Gemeinde Jesu und ihre Erlebnisfrömmigkeit. Es stellt sich nun die Frage, und dafür haben Sie mich wahrscheinlich auch hier eingeladen, ob die dargestellte Erlebnisorientierung der Moderne auch in den christlichen, genauer in den evangelikalen Kreisen zu finden ist. Also ich möchte hier nicht über Katholizismus sprechen oder über andere Dinge, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich möchte einfach mal meine Eindrücke Ihnen schildern aus meiner Umgebung. Ich selbst verstehe mich als einen Evangelikalen, gehöre auch zu einer evangelikalen Gemeinde und habe manches beobachtet in den vergangenen Monaten, und ich möchte gerne mit Ihnen hinterher auch darüber sprechen, ob meine Beobachtungen mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Das heißt, es drängt sich geradezu auf, die neueren soziologischen Studien von Schulze nun auch einmal auf die religiösen Kreise anzuwenden. Das hat bis jetzt noch keiner getan. Deswegen möchte ich auch um Nachsicht bitten. Ich versuche mich hier an etwas, wo es keine Literatur zu gibt. Ich meine, dass es tatsächlich frappante Parallelen gibt zwischen der Erlebnisorientierung der Gesellschaft und der Erlebnisfrömmigkeit der Evangelikalen. Nicht umsonst wird der Evangelikalismus übrigens heute von Liberalen als eine Art sogenannte Trendreligion bezeichnet, die mit bestimmter Verzögerung nur gesellschaftliche Entwicklungen der Moderne religiös widerspiegelt. Gibt es interessante Untersuchungen mittlerweile von liberalen Theologen, die sagen, der Evangelikalismus heute ist eigentlich eine Trendreligion, ein Spiegelbild der Moderne. Einige wenige Beispiele seien hier genannt. Christliche Großveranstaltungen erinnern heute schon mehr eigentlich an erlebnisorientierte Happenings als an wortorientierte Bibelkonferenzen. Der christliche Entertainer tritt heute auf, der Clown macht seine Späße, auch hier geht einiges ab. Im Vorprogramm ein fetziges Fußballspiel mit christlichen Prominenten. Übrigens ist sehr interessant, wenn ich da mal einhaken darf, die Erlebnisgesellschaft insgesamt lebt ja vom Prominenten. Das ist eine ganz besondere Spezies von Mensch. Auch die Evangelikalen haben mittlerweile ihre Prominenten. Ich nenne keine Namen. Im Hauptprogramm muss natürlich eine bekannte Musikgruppe her. Wichtig ist heute, das Ambiente muss stimmen, koste es, was es wolle. Und diese Konferenzen sind teuer. Man kann heute unter mindestens 100 Seminaren auswählen. Jeder wählt nämlich nach seinem Geschmack. Zudem ist ein Hang zur Gigantomanie zu erkennen, denn alles muss immer toller und immer größer werden, auch in christlichen Kreisen. Das Argument ist, man muss den Leuten doch etwas bieten, damit sie überhaupt noch kommen. Muss man? Es war mal angedacht, dass in Zukunft auch in Deutschland ein christlicher Vergnügungspark entstehen sollte, samt Arche Noah in Originalgröße. Ja, Sie brauchen gar nicht zu lachen, in diesem Hause hier haben wir vor einigen Jahren da mal eine Konferenz zu gehabt zu diesem Thema. Berühmte Sportler, wenn auch nur christlich angetatscht, müssen als Vorzeigechristen herhalten, um zu zeigen, dass Christsein und Erfolg keine Gegensätze sind. The show must go on, hat man manchmal den Eindruck, auch bei uns. Und ich sage bewusst uns, nicht bei denen da. Christsein ist doch cool. Oder, sagte mir neulich noch ein Jugendlicher. Der Erlebnismarkt zeigt sich übrigens auch im christlichen Büchermarkt. Titel mit Erlebnisgeschichten fungieren heute als Spitzenreiter. Friedrich Hensler hat erst vor einigen Wochen in Idea diesen Tatbestand noch einmal deutlich auf den Punkt gebracht. Er sagt, Theologische Titel sind out, also aus. Sanfte Erzählungen, sagt er weiter, und Erlebnisberichte sind in. Christliche Romane haben heute Hochkonjunktur. Die Lesegewohnheiten der Christen unterscheidet sich mittlerweile nicht mehr von der Lesegewohnheit der gesamtgesellschaftlichen Literaturszene. Das Sanfte ist gefragt. Bücher zum Träumen sind heute der Renner. Und alle christlichen Verlage werden Ihnen das bestätigen. Der fromme Erlebnishunger ist riesengroß und ein lukratives Geschäft. Evangelikale Zeitschriften haben auch hier umdenken müssen. Viele Artikel in den modern aufgemachten, sehr schönen Glanzmagazinen sind mittlerweile Erlebnisartikel geworden. Die Bibelarbeit steht am Rande, wenn sie überhaupt noch vorkommt. Gefragt sind dagegen ehrliche, ins Intime gehende persönliche Offenbarungen. Also nicht im prophetischen Sinne zu verstehen, sondern in dem Darlegung von privaten Dingen. Denn unsere evangelikale Neugierde will ja befriedigt werden. Was gibt's denn Neues bei Familie Heibels, fragt man sich. Und ich möchte Sie jetzt schon bitten, es ist ja alles ganz lustig, aber fragen wir uns selbst. Das ist ja nicht nur ein Problem der anderen. Welche Artikel lesen Sie denn gerne in diesem Magazin? Schöne Fotos stillen unseren Erlebnishunger. Dogmatik ist egal. Die Wahrheitsfrage darf nicht gestellt werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In dem wahrscheinlich mittlerweile bekanntesten christlichen Magazin mit Auflage von 50.000 erschien in der letzten Nummer ein Artikel eines katholischen Dogmatikers und Paters. Der erste Satz in diesem Artikel fing folgendermaßen an. Zitat, lieber Leser, wenn Sie diesen Artikel lesen, dann fragen Sie nicht, ob der Artikel richtig oder falsch ist, sondern lassen Sie sich von diesem Inhalten einmal treffen. Zitat Ende. Wir sprachen schon von den immensen Wahlmöglichkeiten der Moderne. Auch im kirchlichen und evangelikalen Bereich haben ja die Entscheidungsprozesse zugenommen. Auch heute gibt es eine unüberschaubare Vielfalt von kirchlichen Gruppen und Grüppchen. Jeder kann sich für seine Kirche entscheiden, etwas, was es vor 100 Jahren noch gar nicht gab. Jeder kann heute seinen frommen Individualismus pflegen. Darf ich mal was ganz Böses sagen? Sie können sich heute aussuchen, ob Sie in eine FEG oder in eine Baptistengemeinde oder in eine KFG-Gemeinde gehen. Das ist auch eine Wahlmöglichkeit. Innerhalb der Gemeinden wächst ein unglaublicher Individualismus. Unverbindlichkeit scheint mittlerweile das Hauptproblem von evangelikalen Gemeinden geworden zu sein. Man lässt sich nichts mehr sagen. Man ist sein eigener Chef. Man kommt nur noch in den Gottesdienst, wenn er Spaß macht. Und wenn er keinen Spaß mehr macht, dann geht man halt woanders hin. Der Markt der Möglichkeiten ist nicht nur auf den Kirchentagen unüberschaubar geworden, sondern längst auch bei unseren Christivals. Die Zahl der christlichen Werke und Organisationen ist mittlerweile Legion. Der christliche Literaturmarkt unüberschaubar, sodass auch das Gute untergeht in dem riesigen Angebot des weniger Guten. Zurzeit gibt es in Deutschland etwa 10.000 lieferbare christliche Bücher. Wer kann das noch überschauen? In den letzten Jahren entstanden in Deutschland allein 5 neue Freikirchen. Das ist ja gar nichts gegen zu sagen, nicht, dass die gegründet werden, aber die Vielfalt nimmt zu. Das Adressverzeichnis evangelikaler Institutionen ist unüberschaubar. Auch hier muss dauernd ausgewählt und abgewogen werden. Aber, erinnern Sie sich an Schulze, drehen wir uns nicht auch immer mehr um uns selbst? In der Gemeindewachstumsbewegung, das interessiert Sie vielleicht jetzt mehr, wurde in den vergangenen Jahren viel über effektive Evangelisation nachgedacht. Wir alle haben hoffentlich gelernt, unsere Veranstaltungen bedürfnisorientiert zu gestalten. Dagegen ist zunächst mal prinzipiell nichts einzuwenden. Aber, oder noch dazu, denn der Köder muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Aber auch hier sehe ich mittlerweile eine Gefahr. Es gibt eine Bedürfnisorientierung, die biblischen Wahrheiten ausgrenzt. und die Botschaft vom Kreuz zur Seite drängt. Die Wahrheit von Sünde, Hölle und Gericht befriedigt zwar nicht die Bedürfnisse der modernen Zeitgenossen, aber sie ist heilsnotwendig. Das heißt, Bedürfnisorientierung darf nie in Konkurrenz stehen zur Bibelorientierung oder zur Christusorientierung. Wir müssen den Menschen heute das sagen, was sie brauchen, nicht unbedingt das, was sie wollen. Natürlich in der Art und Weise, dass sie die christliche Botschaft verstehen, das ist doch immer ganz klar. Aber die Spannung muss genau beachtet werden und immer kritisch hinterfragt werden. Wo heute Jonglagen, Clownshows, Sporteinlagen die Evangeliumsverkündigung überlagern oder sogar verdrängen, ist Protest angesagt. Die neue evangelikale Erlebnisfrömmigkeit zeigt sich auch vermehrt in der evangelikalen Bibelauslegung. Hauptkriterium der Textauslegung ist heute der Satz, Zitat, was sagt der Text mir? Zitat Ende. Diese schon in der Erweckungsbewegung immer wieder vorkommende Existenzialisierung des Bibeltextes ist auch nicht falsch. Sie wird aber problematisch im Extrem, wenn der Ich-Bezug am Anfang des Auslegungsprozesses steht. Denn zunächst einmal muss gefragt werden, was sagt der Bibeltext in der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu Christi zum Beispiel, in seinem besonderen Kontext. Erst nach diesem zugegebenermaßen manchmal mühevollen Auslegen darf dann mit aller Vorsicht auch gefragt werden, was sagt der Text denn eigentlich mir? Diese Mühe der Auslegung machen sich aber viele Evangelikale nicht mehr. Bibellektüre, und bitte denken wir nur an uns, Bibellektüre wird hier zur Meditation über den Text. Der Geist wird mir das schon eingeben. Ich brauche die Kommentare nicht mehr und die Wörterbücher. Und wie oft höre ich neuerdings im Bibelgespräch, auch in ganz frommen Kreisen, den Satz, Zitat, der Bibeltext bedeutet für mich das und das. Was bedeutet das? Wieso nur für dich? Gibt es eine individuelle Aussage der Bibel, die nur für dich gilt und nicht für andere? Wir sprachen davon, dass der Drang zur Harmonie und zum Wohlfühlen etwas mit Erlebnisfrömmigkeit und Erlebnisgesellschaft zu tun hat. Das Leben soll heute auch bei uns unter allen Umständen schön sein. Es muss mir gefallen. Man soll sich wohlfühlen. Diese Wohlfühlmentalität findet sich längst bei uns allen. Man spricht schon lakonisch von unseren Wohlfühlgemeinden. Der Hauskreis wird zum Kuschelclub. Es ist doch alles so gemütlich. Ausdruck dieser Frömmigkeit ist auch bei Christen ein nie zu stillendes Harmoniebedürfnis. Man kämpft übrigens in unseren Gemeinden, Anwesende ausgenommen, nicht mehr für die Wahrheit. Aufkommende Diskrepanzen werden im Keim erstickt. Besonders Pastoren haben diese unglaubliche Fähigkeit entwickelt, allen es recht zu machen. Nur ja keinem auf die Füße treten. Der Gemeinde soll alles so angenehm wie möglich gemacht werden. Die alten Kirchenbänke müssen raus. Dafür brauchen wir bequeme Sessel. Und es gibt in USA schon längst Gemeinden, die experimentieren mit Duftstoffen in Klimaanlagen, damit die Leute es sich bequemer haben in der Gemeinde. Verlassen wir die USA, kommen zurück nach Deutschland. Ich habe häufiger mit meinen Studenten Folgendes erlebt. Und ich liebe sie alle. Nach einigen Wochen der Orientierung sollen sie sich verbindlich bei uns einer Ortsgemeinde anschließen. Und sie tun es. Viele von ihnen ärgere ich dann und frage nach einigen Wochen, warum haben sie sich oder hast du dich gerade dieser Gemeinde angeschlossen? In den weitaus meisten Fällen, ich habe keine Prozentzahlen, aber ich denke, es sind mindestens 70%, kommt die Standardantwort, ich habe mich dort wohlgefühlt. Ich ärgere sie weiter und frage, welches Glaubensbekenntnis hat denn diese Gemeinde? Nun, sie gucken mich etwas entgeistert an, weil mit dieser Frage haben sie sich noch nicht beschäftigt. Sie gehen in ihre Gemeinde und fragen nach einem Glaubensbekenntnis. Und die Ältesten gucken sie komisch an. Danach hat mich noch nie einer gefragt. Entscheidungskriterien für oder gegen eine Gemeinde sind heute Wohlfühlkriterien. Die wichtigste Frage ist, werde ich am Eingang freundlich begrüßt? Eine eminent wichtige Frage. Und wir mögen ja darüber lachen oder nicht, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt heute. Und wer das versäumt, der hat sicherlich Schwierigkeiten mit dem Gemeindeaufbau, wage ich zu behaupten. Die zweite Frage ist, gibt es dort nette Leute? Ich hoffe, ihr seid alles nette Leute, damit die Leute sich euren Gemeinden anschließen. Gibt es einen guten Jugendkreis? Gibt es gute Kinderbetreuung? Gibt es genügend Parkplätze? Da mag man drüber lachen, aber das ist heute oft ein großes Problem. Dogmatische Fragen spielen heute eine untergeordnete Rolle. Auch die Predigten haben sich verändert. Nach einer Umfrage in den USA, in evangelikalen Gemeinden, kam man zu dem erschütternden Ergebnis, dass 90% aller Predigten, evangelikale Gemeinden bitte, sich nur noch um die menschlichen Bedürfnisse drehen. Beliebte Themen sind zum Beispiel, wie lebe ich harmonische Beziehungen? Oder wie komme ich mit meiner Ehe klar? Oder wie erziehe ich meine Kinder? Wie werden meine inneren Verletzungen geheilt? Das sind ja alles auch wichtige Themen. Ich sage ja auch nicht, dass man darüber nicht predigen sollte. Da muss man darüber predigen. Aber man darf nicht nur über solche Dinge sprechen. Denn niemand predigt heute mehr über die alte Dogmatik. Wann haben denn wir die letzte Predigt gehört über Dreieinigkeit oder Prädestination? Rechtfertigung aus dem Glauben, Heiligkeit Gottes. Die Hauptsache ist doch, die Predigt hat mich angesprochen. Wie oft höre ich diesen schönen Satz am Ausgang nach einer Predigt von mir? Die Predigt hat mich angesprochen. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte in die Gedanken dieser Leute hineinsehen. Was meinen sie damit? Die Predigt hat sie angesprochen. Ist es eine gefühlsmäßige Beeinflussung? Meint es, dass die Predigt mich wieder mal bestätigt hat? Oder dass die äußerliche Präsentation ansprechend war? Wie wichtig sind heute die Krawatten, die wir tragen, weil es das Hauptthema ist, was manche Leute von der Predigt mitbekommen? Oder heißt es, die Predigt hat mich angesprochen, weil sie Gottes Wort weitergegeben haben, weil sie vom Geist geleitet waren und in mir einen geistlichen Veränderungsprozess freigesetzt haben? Das wäre ein wirkliches Ansprechen. Noch ein Aspekt zur Predigt. Was heute hängen bleibt bei den Predigten, sind die Stories. Möglichst gefühlsmäßig aufgemacht. Wir müssen es uns heute von säkularen Soziologen sagen lassen, dass die modernen Evangelisten Stories-Erzähler sind. Peter Gross, Soziologe aus St. Gallen, früher Bamberg, hat ein Buch geschrieben über unsere Gesellschaft und da kommt ein verheerender Satz drin vor, über die modernen Evangelisten. Er schreibt, heute haben Geschichtenerzähler die alten Evangelisten abgelöst, die noch eine Botschaft hatten. Das schreibt ein nichtchristlicher Soziologe uns ins Stammbuch. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Und er hat recht. Große evangelikale Prediger sind tatsächlich oft leider nur noch Geschichtenerzähler, Anekdotensammler. Und ich weiß, dass das ja auch unser Problem ist. Ich habe bei mir zu Hause auch eine Kartei, wo ich Anekdoten sammle, weil ich weiß, es ist unglaublich wichtig, heute diese Sachen zu bringen, sonst hören die Leute gar nicht mehr zu. Aber ich sehe das als Problem. Bleiben wir bitte noch einen Moment in unseren Gemeinden. Wenn man den modernen Menschen etwas bieten muss, ist natürlich Abwechslung angesagt. Manchmal ist die Grenze zur Showeinlage fließend, denn auch wir haben am Abend vorher ja Thomas Gottschalk gesehen und wir wollen es ihm nachmachen, oder? Perfekt inszenieren wir unsere Gottesdienste. Der Besucher ist ja gewohnt, passiv in seiner Zuschauerhaltung zu verharren, so auch im Gottesdienst. Er will ja Gottesdienst erleben, mit Leib, Seele und Geist. Die Anbetung stimmt uns so richtig ein. Die evangelikalen Ohrwürmer helfen uns, in Fahrt zu kommen. Wir wollen ja alle auch befriedigt sein. Unsere geistlichen Sehnsüchte wollen wir gestillt haben im Gottesdienst. Und zwar sofort. Der Gottesdienst muss mir etwas bringen. Unmerklich hat sich übrigens auch unser Gottesbild verändert. In der Erlebnisfrömmigkeit der Moderne ist Gott nämlich nicht mehr der strafende Gott, nicht mehr der gerechte Gott. sondern es ist der liebe Gott, der zärtliche Vater. Gott ist plötzlich nur noch ein zärtlicher Gott, der, Zitat, uns küsst und umarmt, Zitat Ende. Wir sollen, so heißt es, unsere Beziehung zu Gott, Zitat, genießen, Zitat Ende. Gott habe eine Sehnsucht nach uns, so heißt es, Leidenschaft und Zärtlichkeit zu mir. Und solche Sätze tun ja auch gut. Gott will uns alles schenken. Gott nimmt dich so an, wie du bist, heißt es, mit allen deinen Fehlern und Schwächen. Du darfst schwach sein vor Gott, ist das geflügelte Wort aller Worte. Und wer hört solche Sätze nicht gern? Und sie stimmen ja auch. Ist es nicht ein großer Fehler gewesen, Gott immer nur als den gerechten und heiligen und zornigen Gott zu sehen, fragen heute viele? Also wird Gott zum Freund und zum Bruder, der mir nie widerspricht, der mich bestätigt und vor allem ein Gott, der alle meine Bedürfnisse befriedigt. Entschuldigt, dass ich das karikiere, aber das ist das Gottesbild vieler Evangelikaler mittlerweile. Die Erlebnispotenzierung der Moderne korreliert also im religiösen Bereich mit einer Erlebnisfrömmigkeit. Diese Frömmigkeit wird von Soziologen übrigens interessanterweise als charismatische Frömmigkeit bezeichnet. Das hat jetzt nichts mit der charismatischen Bewegung unbedingt was zu tun, sondern es ist eine Bezeichnung einer allgemeinen Frömmigkeitsstruktur, die man als charismatisch bezeichnet. Also nicht, dass wir das verwechseln jetzt mit der charismatischen Bewegung, die ist natürlich auch charismatisch in der Frömmigkeit, hat aber natürlich noch andere Facetten. Das heißt, in der charismatischen Frömmigkeit werden Erlebnisse als Ware angeboten, die schnelle Befriedigung versprechen der religiösen Bedürfnisse. In dieser charismatischen Frömmigkeit ist eine übermäßige Ich-Zentrierung zu beobachten. Ich will die Heilung, ich will den Segen, ich will den Lobpreis, ich will das Zungenreden und zwar sofort. In diesen Arten von Gottesdiensten tritt oft die Lehre hinter der Erfahrung zurück. Interessant ist übrigens nach einer anderen neuen Studie, die ich hier nicht verarbeitet habe, der sagte der Forscher Folgendes: Früher wurden Erlebnisse vom Dogma abgeleitet, heute wird das Dogma von den Erlebnissen abgeleitet. Ich erlebe Gott, deswegen existiert er. Früher hieß es, ich lese, dass Gott in der Bibel Jesus von den Toten auferweckt, Gott von Jesus von den Toten auferweckt hat, deswegen lebt Gott. Heute ist genau umgekehrt. Der Subjektivismus dieser charismatischen Frömmigkeit ist bekannt, ich-zentriert. Überhöhte Erwartungen werden propagiert und der Erfolg der charismatischen Bewegung hängt meines Erachtens nicht unbedingt daran, dass diese Leute so geistlich sind, sondern einfach daran, dass sie den Zeitgeist widerspiegeln. Sie haben die Lücke entdeckt für die Sehnsüchte vieler Menschen. Die charismatische Frömmigkeit partizipiert also offensichtlich mit dem modernen Zeitgeist, worauf mittlerweile übrigens selbst Charismatiker hinweisen, so Siegfried Grossmann. Die Erfahrung wird zur Selbstlegitimation. Wer heilt, hat Recht, heißt die Devise. Wenn ich Gott erlebe, dann muss er existieren. Wenn ich eine bestimmte Gabe habe, kann mir die niemand absprechen, denn ich habe sie erlebt. Ich habe Christus erfahren. Wer kann mir widersprechen? Natürlich werden auch hier wieder nur schöne Erfahrungen angeboten. Von den Enttäuschungen erfährt man nur hinter vorgehaltener Hand. Aber auch hier ist die Steigerungssehnsucht unüberbietbar. Zum normalen Segen gesellt sich längst der doppelte oder der dreifache Segen. Es geht immer noch besser, immer noch größer, immer noch gesalbter. Immer mehr von dir, immer mehr, so singen wir, als wäre Gott Produkt eines Supermarktes. Ich komme zum Punkt 3. Ich hoffe, keiner fällt hier vom Stuhl. Gemeinde nenne ich den Punkt zwischen Erlebnisorientierung und Christuswirklichkeit. Um es noch einmal deutlich zu sagen, ich beklage am modernen Evangelikalismus, dem ich mich selber tief verwurzelt und verbunden weiß, dass er sich an diesem Punkt dem Zeitgeist angepasst hat. Unsere Erlebnisfrömmigkeit ist nicht Ausdruck einer Rückkehr zur Bibel oder einer Rückkehr zu Gott, sondern ist Ausdruck unbewusst der Anpassung an den Zeitgeist. Und zwar dem Zeitgeist, gegen den wir sonst immer zu Felde ziehen. Wir haben uns dem Zeitgeist angepasst und fühlen uns dabei einfach wohl. Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Natürlich ist bei vielen konservativen Christen die Folgerung nach einem solchen Vortrag klar. Wir haben es schon immer gewusst. Wir müssen uns von dieser Welt mit ihrer Erlebnisorientierung kategorisch abwenden. Unsere Gottesdienste müssen wieder die alten Formen bekommen, denkt vielleicht mancher unter uns. Früher war alles besser. Zurück zur Gottesdienstform der guten alten Zeit. Lange Predigt, steife Liturgie, keine Spontanität, keine Gefühle. Diese Position übersieht jedoch zweierlei. Erstens, war die alte Gottesdienstform genauso zeitgeistgeprägt? Das wäre ein eigener Vortrag wert. Denn wilhelminische und konservativ-nationales Ethos waren in alten Gottesdienstformen ausschlaggebend, das könnte ich nachweisen. Zweitens, ist die totale Separation, also der totale Rückzug von unserer modernen Kultur ja auch nur eine von vielen Wahlmöglichkeiten. Exklusivismus ist Individualismus. Ich will mich zurückziehen. Ich will für mich eine Nische. Ich will meine eigene Kuschelwelt. Damit wären wir sehr modern. Die Individualisierung der Welt mit ihren Rückzugsmentalitäten zeigt doch gerade den konservativen Separatisten unserer Zeit, dass sie modern sind. Der Rückzug in die eigene Nische ist zutiefst modern. Aber wir wollen doch nicht modern sein, oder? Also, es geht um etwas anderes. Es geht meines Erachtens darum, dass wir mit unserem Zeitgeist, mit dem Zeitgeist von heute in eine kritische Auseinandersetzung treten. Zunächst sei deutlich gesagt, Erlebnisse gehören zum religiösen Leben. Keine Religion auf der Welt kann ohne Erlebnisse existieren, auch nicht der christliche Glaube. Es gibt wahrscheinlich, die Forscher sind ja etwas uneins, in der ganzen Religionsgeschichte überhaupt keine Religion ohne die Dimension des Erlebnisses. Wenn es sie gäbe, wäre sie tote Orthodoxie. Auch in der Bibel finden wir überall Menschen, die Erlebnisse machen mit Gott. Gott handelt ja in der Geschichte. Gott spricht zu Menschen. Gott führt auf rechtem Weg. Gott offenbart sich sogar Menschen. Er gibt ihnen Aufträge. Er heilt sie. Gerade die Offenbarung Gottes in Jesus ist ja eine erfahrbare Wirklichkeit. Also haben die Leute dann doch recht? Es ist doch interessant zu sehen, dass wenn wir uns diese Einzelheiten einmal anschauen, wie Menschen Gott erfahren, dass es einen ganz erheblichen Unterschied gibt zur Erlebnisfrömmigkeit unserer Zeit. Denn wir lesen in der Bibel ganz selten Einzelheiten über die persönlichen Erlebnisse der Menschen mit Gott. Oft heißt es nur, und Gott sprach zu Mose. Es wird nicht gesagt, wie. Oder Gott kam zu Elia. Auch hier wissen wir nicht, wie. Keine Einzelheiten, keine Showveranstaltung. Die biblischen Erlebnisse bleiben im persönlichen Intimbereich des Menschen. Sie werden nicht sehnsüchtig herbeigezwungen. Gott ist und bleibt in diesen Situationen souverän. Er offenbart sich dort, wo er es will, nicht wo die Menschen es wollen. Wir erfahren auch fast nichts über die emotionale Ebene dieser Gotteserfahrungen. Natürlich sind viele Menschen überwältigt in diesen Situationen. Sie fallen sogar auf den Boden, sie ziehen ihre Schuhe aus. Aber die Innenwelt des Menschen bleibt uns verschlossen. Es geht diesen Menschen nicht um sich selbst, es geht um Christus. Paulus erzählt sein Bekehrungserlebnis in der Apostelgeschichte ja zweimal, aber nicht um zu zeigen, was er für ein tolles Erlebnis mit Jesus gehabt hat, sondern zu zeigen, wie groß und barmherzig der lebendige Gott ist. Ich möchte deshalb an dieser Stelle einen, wie ich meine, fundamentalen Unterschied einführen, den Unterschied zwischen Erfahrungen und Erlebnissen. Erfahrungen kommen immer von außen an den Menschen heran. Erfahrungen kann ich mich in der Regel nicht entziehen. Wenn ich auf dem Rückweg von diesem Vortrag ja einen Autounfall habe, ist das eine unangenehme Erfahrung. Es gibt positive wie negative Erfahrungen. Es gibt Erfahrungen der Freude, des Trostes, der Geborgenheit, des Leidens, der Krankheit und der Schmerzen. Aber Erfahrungen sind keine Erlebnisse. Erlebnisse sind innenorientiert, ich-orientiert. Sie sind ich-gebunden. Das heißt, Christen machen Erfahrungen mit Gott. Gott spricht zu uns durch sein Wort täglich, durch die Gemeinde. Wir erfahren täglich seine Güte und Liebe. Gott schweigt nicht. In diesem Sinne haben wir alle mit Gott Erfahrungen gemacht und machen sie hoffentlich. Sie sind nicht erzwingbar und manipulierbar. Aber ob aus dieser Erfahrung ein Erlebnis wird, ist völlig uninteressant. Die innere Emotionalität der geistlichen Erfahrung wird in der Bibel nur nebensächlich erwähnt. Christen erfahren Gott nach der Souveränität in ihrem Leben. Die Erlebnisdimension ist jedoch nachgeordnet und für das Christenleben völlig uninteressant. Wir dagegen heute wollen das unmittelbare Erlebnis haben, um jeden Preis, und meinen, nur wenn wir das Erlebnis haben, haben wir auch die Erfahrung. Und das ist ein Riesentrugschluss. Wir verschieben die Ebenen und wir werden dadurch schuldig vor Gott. Wir suchen das emotionale High-Erlebnis und manchmal merken wir gar nicht, dass Gott längst zu uns gesprochen hat. Im weiteren Gegensatz zur Erlebnissucht der Moderne spricht die Bibel von Tugenden und Werten, die der Erlebniszentrierung entgegenstehen. Die Bibel spricht über Enthaltsamkeit, Selbstgenügsamkeit, Selbstbeherrschung. Das ist das genaue Gegenteil von Erlebnisorientierung. Das heißt, wir müssen wieder lernen, auch als Christen uns genügen zu lassen. Die Selbstbeherrschung oder die Keuschheit, Enkrateia im Griechischen, ist ein seltenes Gut geworden in unseren Gemeinden. Enthaltsamkeit ist das Gegenteil von Erlebnissucht und Genussorientierung. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden, sagt Jesus. Die Hingabe an Jesus mit allen Konsequenzen widerspricht einem erlebnisorientierten Glücksstreben und sei es noch so fromm verbrämt. Das meint übrigens nicht, dass Christen lustlos leben sollen. Das Leben mit Gott ist kein asketisches Vegetieren, wie es viele in der Kirchengeschichte falsch verstanden haben. Paulus spricht in 1. Timotheus 6, Vers 17 sogar davon, man höre und staune, dass Gott uns alles darreicht, und nun bleiben Sie bitte sitzen, zum Genuss. Aber wenige Verse vorher, und wir müssen ja immer den Kontext lesen, spricht Paulus vom Kampf des Glaubens. Es gibt keinen Genuss ohne Kampf. Wir müssen wieder lernen zu kämpfen, um zu leiden und zu verzichten, um Christi willen. Wir brauchen nichts anderes als einen wahrhaft alternativen und radikalen Lebensstil. Wir brauchen heute Menschen mit Überzeugungen in einer Welt, die keine Überzeugungen mehr hat. Die Welt von heute hat viele Meinungen, aber keine Überzeugungen. Trendforscher beklagen heute an der postmodernen Generation, sie habe keine Gesinnungstäter mehr, auch in den Gemeinden. Wo sind denn die überzeugten Gläubigen, die mutig und in Liebe ihren Standpunkt vertreten? Wo sind die Gläubigen, die begeisterungsfähig ihren Glauben leben und bezeugen? Wo sind die Christen, die gegen den Trend des Individualismus ihre Häuser und Herzen öffnen für andere? Die Menschen von heute wissen doch gar nicht mehr, was Christentum beinhaltet, weil wir es ihnen gar nicht mehr sagen, weil wir so viel mit uns selbst beschäftigt sind in unseren frommen Gemeinden. Was der erlebnisorientierte Mensch dagegen heute besonders schätzt, sind echte Vorbilder. Die ganzen Umfragen der Trendforscher über das, was die Menschen heute am meisten sich sehen, geht immer auf den Punkt Vorbilder. Wir haben heute keine Vorbilder mehr. Nach der letzten MDIT-Umfrage unter Jugendlichen geben 44% aller Jugendlichen an, sie haben keine Vorbilder mehr. Diese Sehnsucht nach Vorbildern sollte deshalb uns Christen anspornen, durch die praktische Tat der Nächstenliebe und durch sichtbare Beispiele in Familie und Beruf auf den Glauben an Christus hinzuweisen. Was die Menschen heute haben wollen, sind Menschen, die leben, und zwar richtig leben. Eine ruhige, ausgeglichene Art im Hektik und Stress des Alltags kann mehr Zeugnis bewirken als jedes Traktat. Ein bewusster Verzicht auf unnötige Erlebnisgüter oder ein rechter Umgang mit Medien oder ein gesundes Familienleben ist heute vielleicht ein besseres Zeugnis von Christus als jede Verkündigung von der Kanzel. Der erlebnisorientierte Mensch von heute wird hellhörig, wenn Menschen keinen Fernseher haben. Und jetzt denken Sie nicht, das geht um Fernsehen. Ich habe auch einen Fernsehen, darum geht es ja gar nicht. Aber das sind Zeichen, die heute gesetzt werden. Die Leute gucken einen ja an, als käme man von einem ganz anderen Stern. 97% aller Haushalte haben heute einen Fernseher. Und zwar nicht nur einen, sondern manchmal ganz viele. Der moderne Mensch wird hellhörig, wenn er plötzlich auf Menschen trifft, die feste Standpunkte haben. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Vielleicht ist unser Problem heute bei den Evangelikalen, wie John MacArthur das mal deutlich gemacht hat, dass wir uns schämen unseres Glaubens. Sehnsucht nach Sinn beschreibt Gerhard Schulze und Peter Wagner das entscheidende Bedürfnis der Moderne. Sehnsucht nach Sinn. Die Erlebnisorientierung offenbart eine dahinterliegende Sucht nach Sinn, nach echten Werten. Die neue Sinnsuche macht deutlich, dass der Mensch sich nach Geborgenheit sehnt und nach Gemeinschaft. Und das ist eine Riesenchance für uns Christen. Der moderne Mensch sucht nach dem verlorenen Paradies. Er ist in gewisser Hinsicht sogar wieder offen für Religion. Er lehnt Gott nicht ab, aber die Kirche. Wie erschütternd ist es, dass diese Menschen mehr von Sekten und Kulten erreicht werden als von Christen. Deshalb liegt es an uns, diesen Sinnsuchern den wahren Weg zum Sinn zu erweisen, zu Jesus Christus. So ist die Moderne eine unglaublich missionarische Herausforderung für uns Gläubige. Matthias Hawkes, der bekannteste Trendforscher in Deutschland, hat einmal die Kirchen sehr scharf angegriffen. Er hat ihnen in seinem zweiten Trendbuch in Stammbuch geschrieben, sie sollten doch wieder mehr Glauben haben. Er schreibt, es gibt einen Megawert, Gelassenheit, nennt er ihn, in einer Zeit der Unruhe und des Lebensstresses. Und diesen Megawert hat man, schreibt er als Trendforscher, wenn man seinen Jesus hat. Gottvertrauen, schreibt er weiter, nannte man das früher. Eine heute enorm begehrte Ware, um die diesen komischen, riesigen alten Verein Kirche jeder Marketingmanager brennend beneidet. Gelassenheit, Glaube. Mit anderen Worten, wir müssen uns wieder auf das Wesentliche besinnen. Weniger ist mehr, auch bei uns in unseren Gemeinden. Und vor allen Dingen, wir müssen die Mitte des Glaubens neu zur Sprache bringen, die Rettung in Jesus Christus. Und bei allen missionarischen Bemühungen um unsere Zeitgenossen, und diese nötig, dürfen wir eins niemals vergessen. Die Botschaft vom Kreuz ist und bleibt ein Skandalon. Unsere missionarischen Strategien dürfen uns auf keinen Fall dahin führen, dass wir ein sanftes Evangelium predigen, ein angenehmes und damit verfälschtes. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Die Botschaft von der Menschwerdung Gottes widerspricht allen Erlebnisvorstellungen des modernen Menschen. Diese Spannung müssen wir leider aushalten, auch in einer Zeit der Harmonie und des Ausgleiches. Wenn wir an diesem Punkt fallen, haben wir alles verloren. Die Nachricht vom sterbenden Gottesknecht gegen die Sünde dieser Welt widerspricht den damaligen und den heutigen religiösen und philosophischen Vorstellungen der Juden, der Griechen und der Moderne. Wieder möchte ich zum Abschluss einen Soziologen zitieren, der kein Christ ist. Peter Berger hat in seinem letzten Buch Sehnsucht nach Sinn Folgendes über die Kirchen gesagt. Zitat: Die Kirche von heute steht vor einer großen Torheit. Wenn die Kirche diese Torheit des Evangeliums, gemeint ist die Botschaft von Jesus Christus, preisgibt, verliert sie ihre Existenzberechtigung. Dann gibt sie sich selbst auf. Wenn die Kirche, schreibt er, den transzendenten Kern der christlichen Lehre, also Jesus, preisgibt, um sich mit dem Zeitgeist zu arrangieren, dann geht dabei die wertvollste Wahrheit verloren, die die Kirche besitzt. Die Wahrheit von der Erlösung der Menschen durch Jesus Christus. Zitat Ende. Dazu kann man nur sagen, die Kinder der Welt sind manchmal schlauer als die Kinder der Gemeinde. So ist und bleibt biblisches Christentum immer eine Infragestellung unserer Kultur. Ja, sie ist eigentlich immer eine Gegenkultur. Die postmoderne Erlebnisgesellschaft ist eine riesige Gefahr, aber auch, das möchte ich deutlich gemacht haben heute Abend, eine riesige Chance. Eine Gefahr, weil sie unseren Blick wegzerrt, weg von Gott, weg vom Himmel, hin zu uns Menschen, hin zum Diesseits. Aber auch eine Chance, weil der Hunger nach Erlebnissen ein versteckter Schrei ist nach Sinn. Wehe, wenn wir Christen in unserer postmodernen Zeit diese unglaubliche Chance wieder einmal verstreichen lassen. Ich danke Ihnen.